Ich führe heute ein Interview mit dem Reffu über WhatsApp, Sprachnachricht. Er ist 31 und verheiratet. Raffi, falls der Ring Entscheidungen zu treffen.
Grundsätzlich ja, ich entscheide weniger mit dem Bauchgefühl. Ich tue mehr, dass ich mir nicht überlege, was ich für eine Entscheidung fällen will. Was etwas anders aussieht, ist manchmal, wenn es andere Menschen betrifft oder wenn ich zum Beispiel etwas Größeres anschaffen will. Ich weiss noch, beim Auto, da habe ich mir das 100 Mal überlegt, ob das das Richtige ist und ob das jedem passt und so. Da habe ich manchmal, ja, fällt mir manchmal auch nicht so ring, Entscheidungen zu treffen. Grundsätzlich brauche ich, glaube ich, Fakten. Also ich überlege mir das, was spricht dafür, was spricht dagegen. Zum Beispiel beim Sola, beim Sommerlager von Jungschi, da haben wir irgendwann schon eine Entscheidung müssen treffen und die ist mir jetzt für mich persönlich überhaupt nicht leicht gefallen. Und gleich hey, ja, die Gründe für eine Absage überwogen und darum haben wir so auch als Team dafür entschieden. Was ich noch, auch noch sagen kann, ist zum Beispiel beim Rebi, bei meiner Frau, da ja, habe ich mir es unglaublich lange überlegt, ob wir eine Beziehung anfangen wollen. Und bis ich da den ersten Schritt oder die weiteren Schritte habe gewagt, muss aber auch dazu sagen, im Nachhinein bin ich froh und kann auch sagen, ich bin in meinem Leben vor Sachen bewahrt worden, dadurch, dass ich vielleicht länger habe überlegt als andere. Ja, einfach 100% sicher sein, dass es stimmt für mich. Und der Schritt von 99,8 auf 100% hat auch halt gedauert.
Hast du auch schon mal eine richtig schlechte Entscheidung getroffen?
Ja, in meinem Leben glaube viele schlechte Entscheidungen getroffen. Meistens, also in der Jugendzeit, eine Zeit lang. Und viel entweder aus, wenn ich also blöd gesagt, für jemand anderes etwas machen wollte, oder aus Emotionen raus, manchmal schon, das habe ich heute manchmal noch, dass ich, bevor dass ich überlege, vielleicht falsch reagieren oder da sind die Entscheidung falsch treffen. Ja, mal einen Chef gehabt, der hat immer, wenn er mir Fragen gestellt hat, dann hat er mal 10 bis 20 Sekunden einfach geschwiegen. Am Anfang ist man aber nicht so draus gekommen. Und mit der Zeit hat man dann gewusst, ja, da ist man überlegen und dann gibt er eine Antwort, die man dafür kann brauchen kann. Das habe ich eigentlich für mich mitgenommen, für mein Leben. Das ist ein sehr Vorbild für mich. Und ich glaube, Jesus war dort ähnlich gewesen, dass er vielfach sehr überlegt geantwortet hat. Er hat vielleicht nicht unbedingt müssen überlegen, weil er es schon gewusst, aber er hat sehr bewusst geantwortet. Und das ist etwas, was ich immer wieder versuche, in mein Leben einzubauen. Es ist nicht immer einfach, die Emotionen überschlagen. Noch jemand, die es kennt wahrscheinlich andere auch.
Zum Schluss würde ich mich noch wundern, ob es auch schon mal vorgekommen ist, dass du eine Entscheidung getroffen hast, die nicht so gut war, aber schlussendlich gleich etwas Positives daraus geworden ist.
Ja, das habe ich mal erlebt. Und zwar ist das im Juli, sind es 12 Jahre, wo das her ist. Ich bin dann im Militär gewesen, bin aber mit dem Auto gegangen und bin mit dem Auto heimgefahren auf die Autobahn. Und wir sind da zu zweit. Ja, wir hatten irgendwie Freude an den Autos und wollten möglichst schnell heim. Wollen. Ich habe noch einen Kollegen mitgenommen und wir sind mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn gefahren. Und ja, irgendwann ist beim Spurwechsel die Beherrschung auf das Fahrzeug verloren. Und bin so hin und her gekurvt, bis ich mit etwa 150, 160 Stundenkilometer in die Leitplanke bin. Ja, und im Nachhinein ist das für mich ganz klar eine falsche Entscheidung gewesen, was mir da oder was ich da hab gemacht. Ich bin dann, also ich war der Kollege, aus dem Auto ausgestiegen, als wäre nichts gewesen. Mit ihm dann am Sonntag, am nächsten Tag, eine Halsstütze in Krause bekommen, weil wir ein leichtes Schleudertrauma hatten. Ich bin dann auch noch ins Spital gegangen, untersuchen und sie haben dort dann, ja, festgestellt, dass ich einen Aortenriss habe. Aorta ist ja die Hauptschlagader, die vom Herz wegführt. Und das ist so wie eine Blase, die entstanden ist durch den Unfall. Und es kann gut sein, dass die dann irgendwann platzt. Und da geht es nicht Sekunden, bis man stirbt, aber ja, man müsste sicher relativ schnell reagieren. Und im ersten Moment war es natürlich ein Schock, gewesen, auch wenn ich dann so also im Spitalmodus war. Bin dann von Bayern auf Bern in die Insel geflogen worden mit der Rega. Und als ich dann in der Insel nochmal kontrolliert wurde oder nochmal gekrönt wurde, ist da auch der Riss weg gewesen. Und ja, für mich ist das ganz klar ein Wunder. Für mich ist das etwas, wo Gott da irgendwie wieder hat geheilt. Auf seine Art und Weise, wie er das kann. Und das ist etwas, was ja, für mich persönlich mega schön ist, was ich auch weiterverzählen kann. Ich habe jetzt mal mit einem Kollegen vom Geschäft, wo seine Grossmutter auch einen Hautriss hat und um das hat versucht zu flicken. Und ja, das ist gut in diesem Sinn, aber ja, ich sage mal, die Heilung von Gott ist für mich halt etwas Wunderbares und das kann ich auch schon immer wieder weiterverzählen. Und auch wenn das für viele vielleicht so als, ja, sie haben viel falsch gerönt oder so, das Bein verstanden wird. Ja, ich weiß von meiner Schwester her, dass wenn man falsch gerönt oder wenn man das Gefühl hat, das ist nicht ganz richtig, dass man es sicher nochmal tut, dass es 100% klar ist. Und ja, für mich steht es außer Frage, dass das Gott hat geregelt.
Merci Raffi, in den Einblick in dein Leben, das du uns gegeben hast, das, was du erlebt hast mit Gott und ja, auch gerade in die falschen Entscheidungen oder die falschen Entscheidungen, die du dort getroffen hast. Merci für den Einblick. Ja, der Raffi hat die falsche Entscheidung getroffen, die falsche Wahl getroffen, aber Gott hat ein Wunder aus dem herausgemacht. Ja, und so fragst du dich vielleicht auch, so frage ich mich, ja, was ist denn zum Teil etwas, das ich selber gewählt habe und etwas, ja, einfach Schicksal ist, einfach passiert, das ich gar nicht daran ändern kann. Und in das hinein geht dann wirklich auch die Frage eben von falschen Entscheidungen. Und die Bibel ist voll von Geschichten, von Entscheidungen, die Leute gemacht haben, die nicht gut sind rausgekommen. Ja, Sachen, die sie gemacht haben, die verwerflich sind, die nicht gut sind. Hier stellt sich eben immer wieder die Frage, ist es die Wahl von diesen Leuten gewesen, oder ist es echt Schicksal gewesen? Ist es einfach vorherbestimmt gewesen, dass sie gar nichts dagegen machen konnten, dass sie schlimme Sachen gemacht haben oder ihnen schlimme Sachen sind angetan worden? Ja, ist es Wahl oder Schicksal gewesen? Und hier sticht besonders eine Geschichte vor, ja, wo man sich wirklich fragen kann, ist das seine eigene Wahl gewesen oder ist es sein Schicksal gewesen? Und das ist der Verräter von Jesus, einer der 12 Jünger, wo Jesus verraten hat, der Judas Iskariot. Ja, er ist eigentlich schuld, dass Jesus ist gestorben. Er hat mit den Finden zusammengearbeitet, dass sie ihn schlussendlich gefangen nehmen konnten, ans Kreuz nageln. Ja, ist das seine eigene Wahl gewesen? Oder sein Schicksal? Die Predigt heute ist die vierte Predigt aus der Predigtserie «Mein Gott, dein Wort». Judas Iskariot, Wahl oder Schicksal? Wir wollen dieser Frage jetzt heute nachgehen und uns wirklich die Frage stellen, ist es Wahl oder Schicksal gewesen vom Judas Iskariot? Und was hat er das mir und dir ganz persönlich zu sagen, die Geschichte vom Judas? Für uns wieder ein bisschen zu vergegenwärtigen, wer genau der Judas ist und was er gemacht hat, lese ich aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, Verse 21 bis 30. Ich lese aus der Hoffnung für alle und darf sehr gerne daheim mitlesen. Nachdem Jesus dies gesagt hatte, bestätigte er tief erschüttert: Ja, es ist wahr. Einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich fragend an und rätselten, wen er meinte. Ganz nah bei Jesus hatte der Jünger seinen Platz, den Jesus sehr lieb hatte. Simon Petrus gab ihm ein Zeichen, er sollte Jesus fragen, wen er gemeint hatte. Da beugte der Jünger sich zu Jesus hinüber und fragte: Herr, wer von uns ist es? Jesus antwortete ihm: Es ist der, dem ich das Stück Brot geben werde, das ich jetzt in die Schüssel eintauche. Darauf tauchte er das Brot ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot.
Sobald Judas das Brot genommen hatte, bekam Satan ihn ganz in seine Gewalt. Beeil dich und erledige bald, was du tun willst, forderte Jesus ihn auf. Keiner von den anderen am Tisch verstand, was Jesus mit diesen Worten meinte. Manche dachten, Jesus hätte Judas hinausgeschickt, um alles Nötige für das Fest einzukaufen oder den Armen etwas zu geben. Denn Judas verwaltete das Geld von Jesus und seinen Jüngern. Nachdem Judas das Brot genommen hatte, eilte er hinaus. Es war Nacht. Ja, das ist die Geschichte, wo Judas dann los ist, für Jesus wirklich zu verraten. Aber was wissen wir eigentlich über Judas? Wir wissen, dass er der aktiv Initiator der Passionsgeschichte ist, ja, dass er den Stein zur Rolle gebracht hat, dass Jesus gefangen nehmen konnte. Aber wenn wir in die Bibel lesen, dann merken wir auch, dass er genau gleich wie die anderen 11 Jünger ein vollständiger Teil war. Einer der engsten 12. Nicht einfach neben aussen, sondern er war einer von diesen 12. Wir wissen aber auch, dass Jesus mal gesalbt wurde mit einem sehr teuren Öl. Und im Markus-Evangelium lesen wir, dass es Jünger dabei hatte, die gefunden haben, es ist viel zu teuer. Man soll doch das Geld für etwas anderes geben. Vom Johannes-Evangelium her wissen wir dann, dass es der Judas war. Er hat gesagt, es ist viel zu teuer. Und er war der Verwalter des Geldes, aber der steht da, dass er es veruntreut hat. Er ist nicht gut mit dem Geld umgegangen, wo er bekommen hat von Jesus und seinen Jüngern. Wir wissen so, dass Judas aktiv auf die Hohepriester zugegangen ist, noch bevor das passiert ist beim Abendmahl, wo wir hier auch zusammen gelesen haben. Und das ist, weil der Satan von ihm Besitz ergriffen hat. Wir sehen aber dann auch nach dieser ganzen Geschichte, dem Kreuz, wo Jesus gestorben ist, dass es Judas reut. Es reut ihn. Und aus lauter Verzweiflung hat er sich schlussendlich selber erhängt. Die Geschichte vom Judas ist irgendwie sehr speziell und sie rüttelt hier auf. Und hier möchte ich ein Zitat vorlesen, wo ich beim Vorbereiten darauf gestossen bin. Ich bin auf einen Artikel gestossen vom Papst Benedikt XVI., also Josef Ratzinger, einer der bedeutendsten Theologen in unserer Zeit, der ja, einen Artikel zu dem geschrieben hat. Und vielleicht bist du ein bisschen kritisch gegenüber der katholischen Kirche, weil du mit ihr zu tun hast oder weil sie dir fremd ist. Und ja, ich habe so nicht alles gut, was sie macht. Und gleich möchte ich dich bitten, wie auf das mal zu hören, was er wie hier zu sagen hat. Und was ich finde, auch sehr treffend ist. Viele meinen, an der Seite des Gottessohns könne man nichts anderes als gut werden. Und doch wurde Judas zum Verräter. Jesus achtet die innere Freiheit des Jüngers, selbst wenn diese sich schließlich in seinen Vorurteilen und im Eigenwillen verstrickt. Auch für jeden von uns besteht die Gefahr eines verstockten Herzens. Wir können dem vorbeugen, indem wir stets die innere Gemeinschaft mit dem Herrn suchen und in unserem Denken und Handeln an ihm Maß nehmen. Zudem haben wir die Gewissheit, Gott bezieht auch Menschen wie Judas in sein Heilswerk ein. Der Verräter liefert Jesus aus und dieser gibt sich am Kreuz aus Liebe zu den Menschen hin. Ich finde die paar Sätze eigentlich eine gute Zusammenfassung schon bald vom ganzen Judas, auch was er gemacht hat und was das auch für uns bedeutet. Und gleich hast du vielleicht ein paar offene Fragen, was der Judas angeht. Und das geht auch mir so, ich möchte ein paar aufwerfen. Zum einen ist die Frage, ja, hat er den Jesus nur verraten oder hat er ihn übergeben? Was ist denn gemeint? Und im Griechischen das Wort Paradidomi, ja, das meint wirklich das Verraten, das Übergeben in einem aktiven Sinn. Also es ist nicht einfach, er hat nur geschaut, dass sie ihn schnappen konnte, sondern die Judas hat es aktiv wollen. Und gleich ist die Frage, ja, wie schuldig ist er denn dran? Eine weitere Frage, ja, wieso hat der Jesus den Mann überhaupt ausgewählt? Wieso hat er überhaupt den Judas ausgewählt, als einer von seinen 12 Jüngern? Weil für ihn war ja klar, dass er ihn verraten muss. Und so zitiert er aus Psalm 41, Vers 10, dass eben derjenige, der er mitnimmt, das Brot eingetaucht, dass das der ist, der ihn verratet. Das ist irgendwie komisch. Das scheint komisch, auch für mich. Und ich kann das nicht abschließend erklären. Das wissen wir nicht. Eine weitere Frage, was war denn der Grund für das Verhalten des Judas? Das können wir vielleicht ein bisschen eingrenzen. Man kann sagen, ja, Geldgier. Er hat das Geld verwaltet von Jesus und seinen Mitjüngern. Und schon dort ist er nicht ehrlich damit umgegangen. Aber auch das scheint nicht unbedingt so auf der Hand zu liegen. Oder war er enttäuscht von Jesus? Hat er erwartet, dass Jesus kommt und die Juden befreit von den Römern, von all den Leuten, die sie geknechtet haben? Das scheint auch nicht unbedingt zu sein, sondern die Bibel gibt uns selber auch die Antwort. Wieso? Nämlich weil der Satan von ihm Besitz ergriffen hat. Das ist wie eindeutig, vielleicht von der Bibel her. Und gleich gibt es eine Spannung, weil der Satan hat ihn ergriffen. Und gleich braucht es die Tat vom Judas, damit Jesus überhaupt ans Kreuz kommt. Also eine Spannung. Ja, ist es die Wahl vom Judas oder ist es sein Schicksal gewesen? Für das wollen wir zusammen einen Vers, den wir vorhin zusammen gelesen haben, noch genauer anschauen. Das ist Johannes Evangelium, Kapitel 13, Vers 27. Ich tue den nochmal gut vorlesen. Sobald Judas das Brot genommen hatte, bekam Satan ihn ganz in seine Gewalt. Beeil dich und erledige bald, was du tun willst, forderte Jesus ihn auf. In dem Moment zieht der Satan in sein Herz ein. Er ist nach das Werkzeug und Eigentum vom Satan. Man kann vielleicht auch sagen, dass wie ab hier der Schutz der Jesus komplett fehlt. Jesus übergibt Judas komplett dem Satan, weil, das sehen wir auch vorher, Judas hat sich vorher gegen Jesus entschieden, wo er zu den Hohenpriestern ist gegangen und gesagt hat, hey, wie viel gebt ihr mir, dass ich ihn ausliefere? Und es war ein bewusster Entscheid, ein bewusstes Abkehren von Jesus. Schon vorher sehen wir eben, dass er schon der war, der eher negativ sich immer verhalten hat im Umkreis von seinen Jüngern. Und so hat er das eben bewusst auch gemacht. Es war wie seine Wahl, das einzugehen. Und erst jetzt, als Jesus ihn freigibt, bekommt Satan die vollkommene Macht über ihn und auch Einfluss über ihn. Aber das zeigt uns irgendwie auch erst ab dem Moment, wo Jesus auch zulässt. Bis zu dem Moment war er immer noch bei Jesus, in seiner Nähe. Und hat auch von ihm profitiert. Oder auch die Worte, die an die Jüngeren gegangen sind, die Positiven, haben genauso oder Judas auch beinhaltet. Und so kommen wir zur entscheidenden Frage. Ist es Wahl gewesen oder Schicksal? Aus meiner Sicht versteckt sich hinter dieser Frage, Wahl oder Schicksal, eine sehr tiefe Frage. Und zwar die Frage zwischen dem freien Willen von uns Menschen oder der Vorherbestimmung, der sogenannten Prädestination. Sehr viel ist in Kirchengeschichte über das nachgedacht worden, zum Teil gestritten worden. Es gibt sehr viele verschiedene Ansichten. Und beide Positionen, die vom freien Willen, aber auch die von Prädestination, behaupten von sich, dass sie es erkannt haben, dass sie genau wissen, wie es geht. Und ja, zum Teil stritten sie sogar zusammen. Genau wegen dem. Ja, und ich finde es eine wichtige Frage, wo man darüber nachdenken kann. Aber ich glaube auch, dass es eine Frage ist, die man nicht bis ins Letzte auflösen kann. Es gibt eine Spannung, die vorhanden bleibt. Ich möchte aber gleich ganz kurz die beiden Positionen skizzieren und zeigen, was ist die Stärke von dem und was ist die Schwäche. Zuerst zum freien Willen, wo, sage ich jetzt mal, hier EFG Bern Ende vertreten wird oder man sehr stark davon ausgeht, dass es den freien Willen gibt und wir Menschen den haben. Das Positive ist von dem, dass der Mensch selber verantwortlich ist für sein Handeln. Der Mensch ist selber verantwortlich für das, was er macht. Und wenn man nur von dem her kommt, könnte man eben sagen, der Judas ist vollkommen selber verantwortlich. Er hat seine Handlungen und alles, was er macht, vollkommen im Griff. Das Negative an dieser Position ist, dass Gott in den Hintergrund rückt. Gott ist zwar gross, aber eigentlich kann ich alles selber entscheiden. Ich habe mich bekehrt, ich habe das gemacht, ich habe mich so entschieden. Und Gnade wird auch immer wie kleiner, weil es irgendwie gleich etwas ist, was ich selber wie kann nehmen. Das ist das Negative beim positiven Aspekt, dass eben der Mensch selber sein Schicksal eben auch in der Hand hat, dass es eben seine Wahl ist. Auf der anderen Seite gibt es die Prädestination. Ein riesen Pluspunkt dort ist, dass Gnade gross gemacht ist. Es ist allein Gottes gnädige Handlung, das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, was für uns Menschen zählt. Der Mensch kann nichts, absolut nichts dazu beitragen. Es macht Gott gross, die Position. Auf der anderen Seite hat man aber hier das Problem, dass der Mensch eigentlich nur noch eine Marionette ist. Er muss das machen, was sozusagen vorherbestimmt ist, was sein Schicksal ist. Ja, schlussendlich könnte man sagen, dass er, wenn der Mensch trennt von Gott ist und ihn erstmal vor Gott wird kommen und in die Hölle wird kommen, kann er Gott anklagen und sagen, hey, ich habe ja gar nichts können machen, seit ich der bin, wo ich bin. Das ist Prädestination. Der Vorteil, dass Gott gross ist, aber eben der Nachteil, dass der Mensch eine Marionette ist. Das ist jetzt sehr plakativ. Man könnte viel mehr reden darüber. Es ist wirklich sehr kurz, als ich das dargestellt habe. Ich glaube, so die grossen Züge kommen raus. Beim freien Willen ist der Mensch gross und vielleicht Gott etwas kleiner. Und bei Prädestination ist Gott gross und der Mensch klein. Und bei Prädestination war es eben wirklich so, dass der Judas nichts dafür konnte. Das war eigentlich sein Schicksal gewesen. Und beim freien Willen hat er sich selber dazu entschieden. Wir merken, dass es hier eine Spannung gibt. Ja, ich bin auch eher auf der Seite des freien Willen. Aber das macht es etwas schwieriger, um das Handeln Gottes zu erklären. Um zu beschreiben, ja, wie das läuft, wenn jemand zu ihm kommt und wieso es dann nicht bei allen so ist. Da hat man mit der Prädestination viel einfacher. Kann man sagen, ja, die sind halt vorherbestimmt und die nicht. Von dem her merkt ihr vielleicht die Spannung, die da ist. Und ich glaube, es ist wichtig, auch für mich, vielleicht ist es so ein bisschen Gefahr von mir oder von Leuten, die gerne über Sachen nachdenken oder ein Studium gemacht haben, so wie ich, dass sie alles in ein Schema reinpacken. Und das Problem ist, dass wir vielleicht das nicht unbedingt können. Aber ja, ich glaube, dass der Mensch ein gewisses auch freie Entscheidungen kann machen und dass das Konsequenzen hat. Ja, ich habe vorletzte gut mit jemandem darüber geredet, als ich im Predigt vorbereitet war, und der hat mir einen guten Impuls gegeben. Und zwar, dass Gott uns frei lassen entscheiden, aber dass er dann unsere Entscheidungen danach auch verstärken kann. Und das beidseitig. Gute Entscheidungen, aber auch schlechte Entscheidungen. Ja, er kann es natürlich auch umkehren. Das kann er, weil er ist Gott. Aber er kann vielleicht eben auch unsere Wahl nehmen und es dann verstärken. So haben wir ein paar Geschichten. Eben vielleicht auch der Judas, der angefangen hat mit einer Wahl dazu, dass er etwas veruntreut hat. Und er immer wie mehr ist in eine Spirale hineingekommen, wo schlussendlich eben Satan völlig hat Besitz über ihn übernehmen. Ja, die Spannung zwischen Wahl und Schicksal oder eben Freiwillen und Vorherbestimmung. Ich glaube, in der müssen wir auch ein bisschen leben. Aber, was mir auch wichtig ist zu sagen in diesem Sinne, es hat auf das Leben hier nicht so einen riesen Einfluss, wie das selber erzählt ist. Wir wissen es nicht. Es kann uns stressen, je nachdem. Aber es kann uns auch beruhigen. Aber eben auf dieser Erde hier hat es nicht so einen riesen Einfluss, weil es erst das bestimmt, was nachher mal passieren wird. Also, ich glaube, wie wichtig auch zu wissen, ja, ich kann wie mich entscheiden, hier auf dieser Welt und gleich auch mit Gottes Wirken rechnen. Vielleicht ist das der Weg, der gut ist, wie zu sagen, hey, ich kann mich wie selber entscheiden. Aber eben auch wie immer wieder zu Gott gehen. Vielleicht auch, wenn es um andere Leute geht, andere Leute Gott herlegen, was ja eigentlich auch nur Sinn macht, wenn Gott eingreift und in dem Sinne vielleicht eben auch ein bisschen gegen unseren Willen kann handeln kann. Ihr merkt, das ist eine riesige Spannung. Ihr dürft gerne auf mich zukommen, wenn ihr noch mehr darüber wollt wissen. Wir können gerne mal darüber diskutieren, aber ich will es mal hier lassen. Weil es stellt sich noch eine Frage zum Schluss. Nämlich, was bedeutet das für uns, für dich, für mich ganz persönlich, die Geschichte von Judas, wo Anfindung erlebt hat und dann schlussendlich, ja, dass der Satan auch komplett hat Kontrolle über sein Leben übernommen. Ich glaube, dass wir daraus merken können, dass als Christ gehören Anfechtungen dazu. Es kann vorkommen, es kommt vor, dass uns der Gegenspieler versucht, dass wir versucht werden, so zu leben, wie es eigentlich Jesus nicht möchte. Aber es bedeutet auch für uns, eben gerade die Geschichte wieder zu merken, dass wir immer wieder aufs Neue zu Jesus gehen, uns auf seine Seite schlagen und jeden Tag wieder neu Gemeinschaft mit ihm suchen. Sei es im Gebet, Bibel lesen, Gottesdienst besuchen oder einfach in seine Gegenwart kommen. Was aber auch eben aus dieser Geschichte rausgeht, dass Jesus unsere Freiheit achtet. Er zwingt uns nicht. Er hat den Judas nicht gezwungen, bei ihm zu bleiben. Und so macht er eben das auf beiden Seiten nicht. Er zwingt uns nicht etwas auf, was wir nicht wollen. Aber wir merken auch besonders beim Judas, dass er zwar zurückgekommen zu Jesus, er war reuig gewesen, aber er ist verzweifelt an dem. Auf der anderen Seite haben wir die ganze Passionsgeschichte, haben wir auch den Petrus, der Jesus dreimal verleugnet und er es bereut und es ihm leid tut und schlussendlich wieder in die Gegenwart von Jesus kommt. Judas hat es zwar auch bereut, aber ist verzweifelt dran. Ich glaube, ganz praktisch kann das sein, vielleicht für dich, wenn du dir zu viel Gedanken machst. Was passiert jetzt? Bin ich echt noch nach bei Jesus oder nicht? Dann möchte ich dir sagen, hey, wird locker. Wenn du mit bestem Wissen und Gewissen Gott suchst, ja, sie auch mal Zweifel erlaubt, aber echt du in Jesus seine Gegenwart immer wieder kommen willst, dann such nicht den Teufel hinter allem. Werd locker in dem. Ja, du so wie der Petrus. Immer wieder zu Gott umkehren. Aber du nicht daran verzweifeln. Der Judas ist daran verzweifelt. Verzweifle nicht daran. Sondern du darfst wissen, dass Jesus dich liebt. Und du musst nicht Angst haben, dass wenn mal etwas kommt, dass du getrennt bist von ihm. Sondern das wird ja auch deutlich im Leben des Judas, dass er sich bewusst abgekehrt hat am Anfang. Und auch näher eigentlich, wie sich entschieden hat, Jesus zu übergeben. Und er ist an diesem Abend wirklich schlussendlich endgültig getrennt worden von Jesus. Es kann aber auch sein, dass du dir keine Gedanken machst. Dass du ja, vielleicht gewisse Sachen auch zu locker nimmst, dann möchte ich dich auch bitten, schau ein bisschen ernsthafter her. Ja, ernsthafter her schau und wirklich immer wieder neu an Jesus sein Herz zu gehen. Dass wir wirklich zu ihm kommen und so leben, wie er das für uns so vorgesehen hat. Ich möchte nochmal schließen mit einem Schlusswort, wo der Papst Benedikt dort auch gebraucht hat in diesem Aufsatz, respektive war eben ein Vortrag, der aufgeschrieben wurde. Ja, wo er dort schreibt, möchte ich das aufnehmen. Und ja, vielleicht kann es schon mal etwas sein für dich, wegen dem Locken oder nicht, dass ich jetzt halt vielleicht zweimal Bezug genommen auf einen Katholik, wo ich aber glaube, dass er in dieser Sache eben auch recht hat. Ich lese den Aufruf von ihm vor. Auch wenn in der Kirche unwürdige Christen und Verräter nicht fehlen, ist jeder von uns aufgerufen, ein Gegengewicht zu dem von ihnen begangenen Übel zu schaffen, durch unser klares Zeugnis für Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Ich bete noch zum Abschluss. Ja, Vater, merci vielmals für dein Wort, ja, für die Bibel. Und ja, Vater, du siehst ja gut die schwierigen Stellen, die es gibt. Oder jetzt sogar die Frage mit dem Judas, ob es Wahl oder Schicksal ist. Herr, möchte ich bitte, dass du uns hilfst in dem Sinne. Dass du uns hilfst, in schwierigen Situationen uns zeigst, was dran ist. Dass wir auch immer wieder neu zu dir kommen können, in deine Gegenwart. Und uns für dich entscheiden können. Und zeig uns auch, was dran ist, umzukehren und Reue zu tun. Reue zu sein. Ja, Vater, dass wir wirklich dürfen an dein Herz kommen. Merci, bist du mit uns unterwegs und hilfst uns auch im Alltag innen, wirklich das können umzusetzen. Und nimm uns jede Angst, die rum sein kann, dass wir irgendwie so ein Schicksal haben können wie der Judas. Nimm uns die Angst, sondern du siehst ja, wie es unser Herz meint. Herr, schenk uns eine Ruhe, mach uns ruhig, dass wir immer wieder neu eben dürfen bei dir andocken und in deiner Gegenwart innen Ruhe finden. Amen.